Schönen guten Morgen auch von mir. Vielen Dank für die Beiträge bisher. Und wir haben alle gemerkt, der Fokus liegt heute auf der wahren Zukunft, auf der zukünftigen Ewigkeit, die uns allen bevorsteht. Die PowerPoint ist eingeblendet, die wahre Zukunft. Der Vers, der uns einleitet, ist ja in diesem Tag heute, ist ja Johannes 3,3. Da spricht Jesus zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus beschreibt hier eine Voraussetzung, die unbedingt notwendig ist, ja, um in Zukunft diese Gemeinschaft mit Gott zu bekommen oder zu verbringen. Und hier könnte man, wie gesagt, Jesus spricht diese Worte zu Nikodemus, zu einem Pharisäer aus dem Hohen Rat. Und hier könnte man auch einen anderen Namen einsetzen, denn Jesus meint auch mich. Andreas, ich versichere dir, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Paul Dengler, ich glaube, er ist schon mittlerweile gestorben, er schreibt über die heutige Zeit Folgendes: Gibt es eine Zukunft, auf die man sich freuen kann? Oder werden die Probleme immer mehr und immer größer, bis die Welt im Chaos versinkt? Wenn wir auf die Nachrichten hören, scheint die Zukunft unsicher und ungewiss zu sein. Aber es ergibt sich eine andere Perspektive, wenn wir auf das hören, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und wir sind gefragt, wem glauben wir? Dem, was die Medien sagen? Oder dem, was Gott uns sagt? Glauben wir der Angst oder glauben wir der Hoffnung, die Gott uns gibt? Verharren wir in der Ungewissheit oder lassen wir uns ein auf die Zukunft, die Gott uns verheißt? Ja, im ersten Punkt, wofür wir heute bitten, heißt es, ja, wir bitten um ständiges Wachsen in der Wachsamkeit und Bereitschaft bis zur Wiederkunft unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Dazu möchte ich uns einen längeren Bibelabschnitt lesen. Und entschuldigt bitte die kleine Textgröße. Das werde ich in Zukunft etwas berücksichtigen. Um jenen Tag aber, Matthäus 24, 36 bis 51, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt. Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Soweit der Bibeltext. Ja, was die Jünger hier wissen wollten von Jesus war, sie wollten die genaue Zeit erfahren. Aber Jesus musste sie enttäuschen und erklärte ihnen, dass dieses Wissen ihnen überhaupt nicht zusteht. Stattdessen betont Jesus die Notwendigkeit von Glauben, Wachsamkeit, treuer Verwaltschaft und ständiger Bereitschaft. Und mal ganz ehrlich, wüssten wir die Zeit, wenn der Herr wiederkommt, wenn wir diesen Tag genau wissen würden, könnten wir dann noch glauben? Könnten wir dann noch wachsam sein? Oder bräuchten wir dann noch Wachsamkeit oder ständige Bereitschaft? Denn wir würden ja wissen, wann es geschieht. Und so erklärt sich das von alleine. Denn man kann nur wachsam sein, man kann nur ständig bereit sein, indem man eben diesen Tag nicht kennt. Trotzdem sind Christen sich ständig bewusst, dass ihre eigentliche Heimat im Himmel ist. Und sie warten auf den Tag, an dem sie in ihre Heimat gehen können. Jeder Christ ist sich sicher, Jesus Christus wird wiederkommen. Ja, und in dieser Erwartung sollen wir bleiben. Unser Antrieb, in Jesus zu bleiben, ja, sollte dieses Wissen um seine Wiederkunft sein, dass er uns zu sich holen wird, wie wir auch gerade schon in dem Beitrag von dem Hauskreis gehört haben. Ein Leben als Christ ohne dieses Bewusstsein und ohne diese Erwartung ist eigentlich gar kein Christenleben. Denn ihm würde dieses Ziel fehlen. Das Ziel ist es, Jesus Christus zu begegnen, unseren Retter zu sehen, ihm gegenüberzustehen. Genauso wie es jetzt auch in diesem Lied Ewigkeit ja besungen wurde. Die Bibel liefert uns viele Beispiele, wo Menschen Gott sehen wollten oder Gemeinschaft mit ihm wünschten. Da ist zum Beispiel Mose, der Gott sehen wollte und Gott ihm antworten musste, dass es unmöglich ist. Denn würde er es tun, dann müsste er sterben. Oder König David, der es sich wünscht, ständig in Gottes Gegenwart zu stehen. Vor ein paar Wochen oder Monaten, glaube ich, da habe ich in WhatsApp diesen Statusbeitrag gesehen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Stell dir vor, du würdest morgen aufwachen und hättest nur noch das, wofür du heute Gott gedankt hast. Was hättest du dann noch? Und das hat mich nachdenklich gemacht, denn es hat mit Dankbarkeit zu tun. Und dann habe ich mich erinnert, ich habe am Abend davor Jesus gedankt, dass ich ihn sehen werde. Und wenn das tatsächlich eintreten würde, dann wäre ich am Ziel. Und das hat mich froh und dankbar gemacht. Ja, ich möchte in dieser Erwartungshaltung leben, in dieser dankbaren Erwartungshaltung, indem ich den Herrn in dieser Zeit hier auf der Erde immer besser kennenlerne durch sein Wort. Der zweite Punkt: Wir bitten Gott darum, dass er uns vor Irrlehren bewahrt. Und bereits im Alten Testament warnt uns die Bibel vor falschen Lehrern, zum Beispiel vor Lügnern, vor Betrügern, vor Lehre, die nichts nützt. Das findet man in vielen Psalmen. Umso mehr wird die Gemeinde durch Paulus erinnert im Neuen Testament, dass es nur einen Weg zur Rettung gibt. Es gibt nur ein Ziel. Es gibt nur dieses eine wahre Ziel. In Galater 1, Verse 6 bis 9 wundert sich Paulus, dass sich die Gläubigen sehr leichtfertig falschen Lehrern zuwandten oder glaubten und sich somit ja von Jesus abkehrten. Und das griechische Wort, was dort für den Verb abwenden verwendet wird, kommt aus dem Militär und bedeutet desertieren. Heute sagt man Fahnenflucht. Ja, die Verwendung von Paulus dieses Wortes bedeutet, dass einige Galater damals freiwillig die Gnade verließen, um wieder der Gesetzlichkeit nachzukommen. Und das nur durch falsche Irrlehrer, die sich in die Gemeinde eingeschlichen hatten. Der Bibeltext dazu, Galater 1, Verse 6 bis 9. Ich wundere mich sehr über euch. Gott hat euch doch in seiner Gnade das neue Leben durch Jesus Christus geschenkt. Und ihr kehrt ihm so schnell wieder den Rücken. Ihr meint, einen anderen Weg zur Rettung gefunden zu haben? Doch es gibt keinen anderen. Es gibt nur gewisse Leute, die unter euch Verwirrung stiften, indem sie die Botschaft von Christus ins Gegenteil verkehren wollen. Wer euch aber einen anderen Weg zum Heil zeigen will, als die rettende Botschaft, die wir euch verkündigt haben, den wird Gottes Urteil treffen. Auch wenn wir selbst das tun würden oder gar ein Engel vom Himmel. Ich sage euch noch einmal, wer euch eine andere Botschaft verkündet, als ihr angenommen habt, den soll Gottes Urteil treffen. Ja, Johannes schreibt uns in diesem Bibelabschnitt, in 1. Johannes 2, 18 bis 24, ja, wie aktuell es auch heute zugeht mit den Irrlehrern und dass wir vorsichtig sein müssen. 1. Johannes 2, 18 bis 24. Das Ende dieser Welt ist nahe, meine geliebten Kinder. Ihre letzte Stunde ist angebrochen. Ihr wisst, dass zu dieser Zeit der Feind von Christus, der Antichrist, kommen wird. Schon jetzt sind viele Antichristen aufgetreten. Daran können wir erkennen, dass die Welt ihrem Ende entgegengeht. Diese Feinde von Christus kommen zwar aus unseren eigenen Reihen, in Wirklichkeit aber haben sie nie zu uns gehört, sonst hätten sie sich nicht von uns getrennt. Nun aber ist für jedermann sichtbar geworden, dass sie gar nicht zu uns gehören. Doch euch hat Christus seinen Heiligen Geist gegeben, und deshalb kennt ihr alle die Wahrheit. Ich schreibe euch also nicht, weil ich meinte, ihr müsstet die Wahrheit erst noch erfahren. Ihr kennt sie sehr gut und wisst auch, dass aus ihr keinerlei Lüge kommen kann. Wenn nun jemand behauptet, Jesus sei gar nicht der Christus, der von Gott gesandte Retter, muss dieser Mensch nicht der Lügner schlechthin sein? Wer den Vater und den Sohn leugnet, ist ohne jeden Zweifel ein Antichrist. Denn wer den Sohn ablehnt, der ist auch nicht mit dem Vater verbunden. Doch wer sich zum Sohn bekennt, der hat auch Gemeinschaft mit dem Vater. Lasst euch also nicht von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn sie in euren Herzen bleibt, dann werdet ihr für immer mit Gott, dem Vater, und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sein. Punkt Nummer 3. Um die weltweite Ausbreitung des Evangeliums. Dazu lese ich uns nur einen einzigen Vers. Matthäus 24, Vers 14. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Und die Betonung in diesem Vers liegt auf dem Wort wird. Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündigt werden. Trotz aller bevorstehenden Bedrängnisse, trotz der Verführung, trotz der Irrlehre, trotz der Kriege, Verfolgungen, die momentan so stark ist wie noch nie zuvor, trotz der Naturkatastrophen, trotz des Abfalls vom Glauben und trotz aller anderen Hindernisse für die Verbreitung des Evangeliums. Die frohe Botschaft wird eines Tages schließlich in die hintersten Winkel der Erde vordringen. Das lehrt uns dieser eine kurze Vers. Ich zeige uns eine Übersicht, Zahlen und Fakten über die Verbreitung und Übersetzung der Heiligen Schrift. Ja, die vollständige Bibel kann bereits in 694 Sprachen gelesen werden. Das teilt uns die Bibelgesellschaft mit. Etwa 5,7 Milliarden Menschen haben damit laut UBS Zugang zum Alten und Neuen Testament in ihrer eigenen Muttersprache. Das Neue Testament ist jetzt in weiteren 1542 Sprachen übersetzt. Oder zumindest einzelne biblische Schriften in bereits 1159 Sprachen. Und damit ergibt sich, dass es in 3395 Sprachen mindestens ein Buch der Bibel übersetzt ist. Und das sind 33 Sprachen mehr als im Vorjahr. Und die Bibelgesellschaft geht davon aus, dass es rund 7350 Sprachen gibt. Es gibt auch über 200 Zeichensprachen. Und damit ergibt sich unterm Strich, dass rund 4000 Sprachen, in denen es noch keine Bibelübersetzung vorliegt. Also es gibt da noch viel zu tun. Aber wir dürfen uns auf das Wort verlassen. Es wird der Tag kommen, wo die frohe Botschaft, das Evangelium, auf der ganzen Erde verkündigt wird. Und Albrecht Hauser, er schreibt über Mission und Evangelisation Folgendes. Das Evangelium zu verkündigen ist Grund aller Freude. Daher hat Mission niemals eine verkrampfte Angelegenheit zu sein. Auch geht es in der Mission nicht um ein Abrechnen mit Andersgläubigen, nicht um das Freilegen ihrer Schwachstellen, sondern um das Zeugnis Christi gegenüber Menschen, die nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Weil dies so ist, darf keinem Menschen das Evangelium vorenthalten werden. Die christliche Mission ist das zentralste Wesensmerkmal christlicher Existenz. Wer versuchen würde, sie angesichts anderer oder widersprüchlicher Heilsangebote aufzugeben, würde sein Christsein zur Disposition stellen. Die Weltmission ist daher auch nicht etwas Zusätzliches, sondern der eigentliche Prüfstein, ob die Kirche an das Evangelium glaubt und es verstanden hat. Ja, was gibt es eigentlich Schöneres, als das, wenn wir Christen unseren Mitmenschen erzählen dürfen, ja, was wir mit Jesus erlebt haben. Warum wir eigentlich so gerne Christen sind. Was Jesus getan hat in unserem Leben. Es gibt auch nichts Einfacheres als das, als den Menschen zu sagen, dass sie auch geliebt sind. Dass Gott auch ihnen ihre Schuld abnehmen möchte, die sie Tag und Nacht belastet. dass Gott auch ihnen einen Sinn für dieses irdische Dasein schenken möchte und dass Gott auch ihnen eine Identität schenken möchte, die über dieses Leben hinausgeht. Es gibt nichts Schöneres. Und wenn man überlegt, wie ist das Evangelium bis zu mir gekommen? Wie ist diese frohe Botschaft bis zu dir gekommen? Ja, nur dadurch, dass andere gläubige Christen es erzählt haben. Und deswegen erzählen wir es auch weiter, damit weiter Menschen zum Glauben kommen. Und der vierte und letzte Punkt, komm Herr Jesus, heißt es zum Schluss. Ja, das ist ein Punkt, wofür man ganz besonders gerne bittet, nicht wahr? Wenn man sich sehnt nach der wahren Zukunft, wenn man sich sehnt nach der Heimat. Ich lese uns auch einen Abschnitt aus Offenbarung vor, Offenbarung 22, Verse 17 bis 21. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer das hört, soll auch rufen, komm. Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Wer auch immer die prophetischen Worte dieses Buches hört, den warne ich nachdrücklich. Wer diesen Worten etwas hinzufügt, dem wird Gott all das Unheil zufügen, das in diesem Buch beschrieben wurde. Und wer etwas von diesen prophetischen Worten wegnimmt, dem wird Gott auch seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben sind. Der alle diese Dinge bezeugt, der sagt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit allen. Ja, das sind die letzten Verse der Bibel. So wird dieses Buch abgeschlossen. Mit Jesus seiner Zusage, ich komme bald. Und hier ruft Gott noch einmal auf, ja, alle, die durstig sind, sie dürfen kommen. Sie dürfen dieses Wasser des Lebens trinken. Noch steht es zur Verfügung. Denn dann werden auch sie zu diesem neuen, unvergänglichen Leben wiedergeboren, wie wir am Anfang den Vers gelesen haben, den Jesus zu Nikodemus gesprochen hat. Ja, kannst du diese Worte frei aussprechen? Komm, Herr Jesus. Betest du dafür, dass Jesus bald wiederkommt? Sehnst du dich nach der Begegnung mit deinem Gott, um mit ihm in diese herrliche, wunderbare Zukunft zu gehen, um die Ewigkeit mit deinem Schöpfer zu verbringen? Jesus spricht hier zum Schluss noch einmal, ich komme bald. Und er sagt damit nichts anderes wie, ich werde mein Wort halten und euch eine Zukunft schenken, ja, die für die dieses Leben, die für die es ja in diesem Leben alles sich lohnt, auf sich zu nehmen. Ob es Verfolgung ist, ob es Krankheit ist, ob es Naturkatastrophen sind. Es macht Sinn, sich auf diese Zukunft zu freuen. Und ich komme zum Schluss und schließe ab mit einem Beispiel. Es ist eine Karikatur. Und da wird einer beschrieben, der eigentlich alles im Leben richtig gemacht hat und einen Punkt vergessen hat. Es heißt, sein einziger Fehler. Zweimal täglich putzte er seine Zähne mit einer klinisch getesteten Zahnpasta. Er schlief sogar bei offenem Fenster und mindestens 8 Stunden jede Nacht. Er rauchte nicht, trank nicht und rührte keine Drogen an. Seinen esoterischen Glücksstein, den Bergkristall, schleppt er überall mit sich. Wegen des Elektrosmogs in der Stadt zog er sogar aufs Land. Er war Fahrradfundamentalist, denn Abgase waren ihm ein Gräuel. Alle 3 Monate ließ er sich beim Doktor total durchchecken. Selbstverständlich war er Fitnessfan, spielte Squash, Tennis und machte Muskeln, wo andere keine hatten. Jede Woche ging er unter sein Sauerstoffzelt, seit er gelesen hatte, dass sein Idol das auch so machte. Heilfasten stand 3 Wochen lang auf seinem jährlichen Gesundheitsprogramm. Seine Ernährung war streng vegetarisch, nur vollbiologische Vollwertnahrung. Yoga machte ihn seelisch ziemlich ausgeglichen. Sauna und Packungen gaben ihm Widerstandskraft gegen Erkältungen. Er wollte 100 Jahre werden. Die Beerdigung wird am Mittwoch stattfinden. Sein einziger Fehler, er hat Gott vergessen. Ja, auch hier könnte man ja seinen Namen einsetzen. Und dieser Mensch, er hat gelebt, als wenn diese Welt, als wenn diese sichtbare Welt alles ist. Er hat nicht an die Ewigkeit gedacht, obwohl der Mensch ein zutiefst geistliches Wesen ist. Bist auch du dabei, diesen Fehler zu begehen? Das muss nicht sein. Das ist nicht nötig. Die Bibel sagt uns, dass jeder, der an Jesus Christus als seinen persönlichen Retter glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Begehe diesen Fehler nicht und berücksichtige Gott und seine Erlösung in deinem Leben. Paul Dengler schreibt zum Schluss: Wenn wir das aktuelle Weltgeschehen betrachten, sieht es nicht sehr verlockend aus. Wenn wir aber unseren Blick wegwenden von dem, was ist, und hinwenden zu dem, der Anfang, Mitte und Ende ist, dann hebt sich der Schleier. Wenn wir auf sein Wort hören, sehen wir hinein in eine Zukunft, die sich wirklich lohnt.